Schlager Great Again heißt euer Lieblingsschlager-Podcast. Kaiser ist mein Name und ich mache jetzt immer ganz, ganz kurze Begrüßung, denn das wurde mir vom Herrn Vogel irgendwann mal gesagt. Aber jetzt, dadurch, dass ich jetzt das auch wieder sage, ist die Begrüßung ja doch nicht so kurz. Aber gut, kommen wir zum entscheidenden Punkt an meiner Seite heute, der bezaubernde Herr Vogel. Hallo, Herr Vogel.
Hallo, Herr Kaiser. Schön, dass ich endlich, ich bin der springende Punkt, sagten Sie?
Sie sind der springende Punkt auf jedem I.
Das hüpfende Komma, sehr schön.
So,
20 Jahre den Spruch nicht mehr gehört. Nee, schön wieder Sie zu hören, schön wieder dem Publikum die neuesten Schlager-News nahezubringen.
Genau.
Der allwöchentliche Wahnsinn kann beginnen.
Kann beginnen und ich möchte heute auch gar nicht so lange Zeit verbringen mit Smalltalk, denn
Er wollte
sehr viel vor. Oh. Und zwar, ich möchte mit Ihnen heute wir machen heute ein Helene Fischer-Interview. Nein, wir machen es nicht. Wir gehen heute mal auszugsweise ein Helene Fischer-Interview durch. Und Sie wissen ja, Helene Fischer gibt sehr, sehr selten Interviews. Ich glaube, das große Interview war mit Frank Elstner oder so. Das war nämlich letztes Jahr, ne?
Genau, es war so ein YouTube-Format, genau.
Mit den YouTube-Formaten, sie gibt sehr selten Interviews. Warum sie selten Interviews gibt, das ist auch etwas, worüber ich mit Ihnen heute sprechen möchte. Denn das sagt sie auch in dem Interview. Helene Fischer hat für die renommierte Wochenzeitschrift Die Zeit, beziehungsweise auch Zeit Online, aber es ist auch in der Zeit tatsächlich, die Zeit Nummer 45 2001 vom 4. November, also ganz aktuell, hat sie ein Interview mit nicht irgendeinem Zeitjournalisten oder Redakteur gemacht, sondern mit Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit, bestaussehendster Journalist da draußen, muss man sagen, nach uns. Ein Interview gemacht, geführt.
Das ist neben Giovanni Zarella der zweite große Italiener der deutschen Medienlandschaft.
Es ist so, es ist definitiv so. Es ist definitiv so, Giovanni Di Lorenzo. Und wir möchten heute mal zusammen so ein bisschen, weil Helene Fischer interessiert die Welt, aber die Zeit ist natürlich so klug und gibt das Interview nicht frei für alle, sondern nur für Abonnenten. Aber wir können das ja so ein bisschen zitieren, dagegen spricht nichts, auch juristisch. Wir werden jetzt nicht alles durchgehen, aber wir werden auf ein paar Aussagen eingehen. Und ich möchte das sehr, sehr gerne mit Ihnen besprechen. Und die erste Frage, das hatten wir gerade schon angesprochen, Helene Fischer gibt ja sehr, sehr, sehr selten Interviews. Mhm. Und warum gibt sie so selten Interviews? Und das ist eine interessante Aussage. Sie sagt, ich gebe wahnsinnig ungern Interviews, weil das nur Momentaufnahmen von irgendeinem Tag in meinem Leben sind. Aber die Zitate bleiben ewig. Wenn ich in der Zwischenzeit ganz anders darüber denke. Das heißt, wenn Helene Fischer mal irgendwann vor 10, 15 Jahren irgendwas in einem Interview gesagt hat, besteht immer noch die Gefahr, dass irgendein Boulevardblatt das im Jahre 2021 in einem ganz komischen Kontext neu verwurschtelt und es so darstellt, als wäre es ganz aktuell. Und das ist so für sie so ein bisschen der Grund, warum sie keine Interviews gibt. Oder
ist ja ein bisschen skurril, oder? Also finde ich, also das ist doch jetzt, ja klar, Interviews sind immer Momentaufnahmen, aber es ist ja auch interessant. Und was soll überhaupt diese Aussage? Die Zitate bleiben dann für die Ewigkeit. Überschätzt die Frau sich vielleicht ein bisschen? Helene Fischer Zitat. Es bleibt für die Ewigkeit. Es geht in den deutschen Sprachgebrauch ein als geflügeltes Zitat.
Naja, aber man muss ja schon sagen, ich weiß nicht, ob Sie die Diskussion kennen jetzt um diese linke Jugendvorsitzende, die irgendwann mal mit 14, 15, 16 irgendwie was gesagt hat und jetzt wird es ihr 5 Jahre später nachgehalten. Das kann schon sein, dass Interview-Aussagen einem später nachgehalten werden, obwohl das irgendwie komplett aus dem Kontext gerissen aus den Ewigkeiten her ist.
Ja, wobei man sagen, war ja eine andere Sache, das war bei dieser grünen Politikerin, genau, war es ja eher eine Jugendsünde und Helene Fischer hat, glaube ich, ein Alter erreicht, dass sie so Aussagen, die damals bei der getätigt sind, glaube ich, nicht machen, wo man sich dann für schämen müsste. Also Ich meine, es ist auch so, viele andere Stars geben alltäglich Interviews, wöchentliche Interviews oder zumindest regelmäßig. Und die haben doch auch kein Problem damit, mal zu sagen, ja gut, vor 2 Jahren habe ich da vielleicht anders drüber gedacht, jetzt denke ich so drüber. Und also das als Grund, warum man wenig Interviews gibt, zu nennen, jo, mag sein, ist ihre Meinung, sie hat so gesagt, wird so sein, finde ich ein bisschen skurril. Ist aber meine ganz persönliche Meinung.
Vielleicht gibt sie auch selten Interviews oder hat diese Meinung, weil sie ganz klar auch in diesem Interview sagt, dass sie zwar auf der Bühne sich sehr offen gibt, um authentisch zu sein und nicht unnahbar zu sein, aber wenn allerdings Journalistinnen und Journalisten in Interviews in meinem Privatleben rumbohren wollen, ist das für mich schon immer ein No-Go gewesen. Mein Privatleben ist mein einziger Rückzugsort, mein einziger Schutz. Und das bedeutet ja quasi, sie kann auch nur Interviews geben zu ihrer Kunst, zu ihrer Darbietung. Und daher ist es ja auch jetzt nicht unendlich ergiebig im Endeffekt.
Klar. Und das nehme ich ja auch wirklich ab. Also Helene Fischer ist dafür bekannt, dass sie ihr Privatleben wirklich sehr geschützt hält, sei ihr auch gegönnt, alles gut. Und natürlich, man führt ein Interview und dann wird es nicht darum gehen, wie findest du das Lied 1 deines neuen Albums, wie findest du das Lied 2, wie ist das zustande gekommen? Natürlich interessiert die Leute das Privatleben. Über die ewige Frage der Schwangerschaft, der Heirat, der Beziehung mit Florian Silbereisen, bla bla bla, wann kam Thomas Seidl ins Spiel, wurde unendlich spekuliert. Und natürlich wäre das auch eine gern genommene Interviewfrage, weil es die Leute interessiert und weil es einfach auch Reichweite bringt, wenn man damit Schlagzeilen erzeugen kann, klar.
Wir hatten ja auch über die Schwangerschaft gesprochen, da kommen wir gleich auch nochmal zu, weil wir hatten ja auch ein paar Theorien angestellt. Wir wollen aber erstmal ein bisschen weitermachen und zwar, es wird ja sehr, sehr viel, das hatten Sie ja gerade auch gesagt, Herr Vogel, sehr viel über Helene Fischer auch geschrieben von den verschiedensten Medien.
Ja.
Und jetzt mal die Frage, die ich an Sie stelle, das fragt nämlich Giovanni Di Lorenzo auch und schauen Sie sich an, was in den sozialen Medien geschrieben wird. Was glauben Sie denn, Herr Vogel?
Oh, ich würde so tatsächlich sagen, dass sie sich das nicht anschaut.
Es ist schwer, es sich nicht anzuschauen. Also sie sagt, ich bekomme viel mit. Man kann sich heutzutage ja nicht komplett abschotten. Aber auch das lese ich nicht bewusst nach. Natürlich bekommt sie das mit. Sogar im Umfeld Leute, die sich überhaupt nicht für Schlager interessieren, bekommen ja mit, dass irgendwie die Schlager, dass Helene Fischer schwanger ist. Also selbst wenn ich mich nicht für Schlager interessiere, bekomme ich das ja irgendwie mit. Und so wird es Helene Fischer auch gehen. Sie hat ja auch Freunde, die ihr vielleicht mal irgendwas zutragen und so, hat sich darüber geärgert. Wie sie mit diesen negativen Sachen umgeht, ist die Frage, ob sie sich an diese Sachen erinnert. Und da sagt sie natürlich, ehrlich gesagt sogar überwiegend, vielleicht liegt das auch in der Natur des Menschen. Es können 100 schöne Sachen gesagt werden, aber die 2, die negativ sind und dich irgendwie treffen, die bleiben haften. Auch wenn man sagen möchte, Moment, das stimmt so alles gar nicht. Also es wird natürlich überwiegend, muss man sagen, positiv über Helene Fischer gesprochen, aber die 2, 3 Sachen, die da negativ sind und die sie mitbekommt, die treffen sie natürlich sehr. Und dann hat sie natürlich, das ist ja auch ganz normal, wenn ich wieder lese über Sie, Herr Vogel, in der Zeitung, Herr Vogel ist gar nicht steinreich, Herr Vogel hat gar keine 500 Millionen auf dem Konto, dann ist ja auch ihr erster Impuls, nee, da muss ich jetzt irgendwie, das muss ich irgendwie richtig stellen. Das will man natürlich ja richtig stellen.
Ja, das stelle ich auch jedes Mal richtig
kurz. Also ich mache es sogar, sie macht es ja dann meistens nicht, ne?
Wie oft ist in großen Zeitungen schon eine Gegendarstellung erschienen? Also das ist zu meiner Person vollkommen klar, ja. Aber wenn man wirklich so ein bisschen von sozialen Medien weggeht, sondern rein Internet nimmt, Helene Fischer wird auch morgens beim Morgenskaffee spiegel.de lesen, zeit.de oder sonst irgendwas. Und selbst da stolpert man ja andauernd abseits von Facebook oder Instagram über den eigenen Namen. Das muss natürlich auch immer eine ganz komische Situation sein. Wenn man natürlich dann auf Klatschblätter geht, wie, oh, jetzt will ich, Klatschblätter halt geht, dann ist das Ganze noch schlimmer, aber selbst normale, seriöse Politikmagazine, Nachrichtenmagazine beschäftigen sich ja auch mit Helene Fischer, weil es Reichweite bringt und weil sie halt der deutsche Superstar ist. Sie stolpert also oft über sich selbst, klar.
So auch jetzt hier die Zeit, ne?
Genau, ja. Selbst gewollt.
Ja. Selbst gewollt. Interessant ist ja, Helene Fischer, das hatten wir ja auch schon oft thematisiert, ist ja, kommt ja stämmig aus Russland.
Genau.
Und was ich ganz interessant finde, weil das so ein bisschen auch Einblick in ihre Familie gibt und auch Einblick gibt an die Sachen, wo sie sich daran erinnern kann, ist die Frage, ob heute noch Teile ihrer Familie in Russland leben. Und Helene Fischer sagt, alle seien übergesiedelt. Also ihre komplette Familie ist in Deutschland, es ist also gar kein Teil mehr in Russland. Und dann hat sie ein Zitat oder hat sie einen Mann im Kopf, ein großer Politiker in Deutschland. Es war Helmut Kohl, der damals gesagt hat, ich mache die Schranken wieder auf und jeder, der deutschstämmig ist, darf zurückkehren. Also unheimlich wichtig, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst als jetzt nicht Russlanddeutscher oder so, dass das Helmut Kohl dann diese wichtige Figur auch für diese, vielleicht wissen Sie das mehr, Sie sind da eher vielleicht drinne.
Ach ja, gut, man kann sich daran erinnern an die Bewegung damals nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs, dass sehr, sehr viele Deutschstämmige dann übergesiedelt sind. War eine bewegte Zeit so bewusst und welche Rolle da Helmut Kohl mitgespielt hat, tatsächlich kann ich auch wenig zu sagen. Ne?
Aber ich finde schon interessant, dass das jetzt überhaupt gar, dass sie gar keinen Bezug mehr hat, jetzt familiär nach Russland, ne?
Ja, das ist, obwohl sie da, doch, wann ist sie übergesiedelt? Ich glaube, so relativ früh, 5, 6 Jahren, ne?
Genau, ja,
schon.
Ja,
sehr lange. Ja gut, das ist natürlich auch nicht unbedingt eine lange Zeit, die man da gelebt hat. Ob man da wirklich Wurzeln geschlagen hat, an wie viel man sich da wirklich noch erinnern kann, ist natürlich immer schwer zu sagen, ne? Aber es ist halt nur wirklich die Kindheit gewesen, eine kurze Kindheit.
Oftmals, und unsere Stammhörer werden das wissen, oftmals haben wir auch über so ein bisschen den biederen Anstrich des deutschen Schlagers gesprochen, der sich auch schon im Laufe der Zeit verändert hat, aber ja immer noch irgendwo auch ein biederes Image hat. Die Frage, die Giovanni stellt, der Schlager hatte damals, also zu ihrer Anfangszeit, nach ihrer Musical-Ausbildung, hatte damals kein besonders gutes Image und gut vermarktbar war er auch nur selten. Roland Kaiser, einer der wenigen aus ihrer Branche, die es wie sie schaffen, ganze Stadien zu füllen, kann davon, wie soll man sagen, ein Lied singen. In seiner gerade erschienenen Autobiografie erzählt er, dass er, egal wo er hinkam, gefragt wurde, wie er bloß Schlager singen konnte. Und das ist eine interessante Antwort von Helene Fischer, weil sie hatte die gleichen Probleme. Das kenne ich sehr gut. Heute stellt das keiner mehr in Frage. Aber die Anfangszeit war definitiv von diesem Satz geprägt. Die Leute haben immer wieder gesagt, du kannst doch nicht Schlager machen. Du hörst doch privat ganz andere Musik. Und das finde ich interessant, dass Helene dort auch sagt, dass sie selber auch andere Musik gehört hat, Popmusik, Rockmusik, Musicalmusik, aber trotzdem im Schlager quasi ihre Chance gesehen hat. Aber das ist auch für ihr Umfeld, sag ich mal, für ihr Umfeld auch merkwürdig war, dass sie Schlager gesungen hat, dass sie auch selbst die größte deutsche Schlagersängerin sich da damals beweisen musste oder erklären musste.
Naja, also wir beide kennen das doch auch noch, wenn man als junger Mensch gesagt hat, man fängt jetzt an Schlager zu singen oder Schlager zu hören, dann war man automatisch ja Uncoole. Also mittlerweile hat der Schlager tatsächlich da ein bisschen anderen Anstrich. Ich möchte nicht sagen, dass es eine Jugendbewegung ist, der Schlager, aber trotz alledem hören auch viel vermehrt jüngere Leute deutschen Schlager, gerade durch Künstler wie Helene Fischer, Vanessa Mai, Beatrice Egli. Mhm. Aber damals war das schon verdammt bieder. Also das war dann wirklich die Musik der Bahnhofskneipen, wo dann Roland Kaiser in der Jukebox lief. Das war Ü60, vollkommen klar. Und wenn man überhaupt als Jugendlicher mal Schlager mitgesungen hat, man kannte ja, die Texte kannte man ja dann doch, das muss man ja zugeben.
Genau, ja.
Dann war das im Rheinland im Karneval oder generell irgendwie in Deutschland, wenn man betrunken war und Party gemacht hat. Dann lief da mal griechischer Wein oder 7 Fässer Wein, oh, jetzt nur die Alkoholieder, aber egal.
das ist das,
was wir kennen. Oder Santa Maria von Roland Kaiser.
Ja, ja, ja.
Aber das lief ja unter 2 Promille, lief das doch nicht.
Und gerade in der Anfangszeit hatte sie relativ schnell die ersten Fernsehauftritte und hat dann relativ schnell gesehen, hey, das läuft besser, ich muss meine Musical-Karriere gar nicht machen. Und dann fragt Giovanni Di Lorenzo eine sehr interessante Frage, wie sie nämlich die Schlagerbranche erlebt habe. Denn nach allem, was man hört, muss es da einen ziemlichen Kontrast geben zwischen der heilen Welt, die besungen wird, und dem, was hinter den Kulissen stattfindet. Und das ist ja auch etwas, was ich weiß gar nicht, ob das viele Schlagerfans interessiert oder ob sie lieber den Eindruck haben wollen, dass es wirklich diese heile Welt ist, oder ob viele oder ob es auch Menschen oder Schlagersänger oder Fans da draußen gibt, die sich diesen Kontrast da irgendwo sehen. Das weiß ich gar nicht. Helene Fischer sieht ihn nämlich zumindest nicht, wie sie sagt. Das habe ich damals alles nicht gespürt und deswegen hat es mir ganz gut gefallen. Jeder wollte mir helfen, obwohl man ja eigentlich hätte sagen können, dass es eine heranwachsende Konkurrenz ist, der man eigentlich keine Tipps gibt. Aber es wurde mir damals auch erzählt, dass mehr Rock'n'Roll hinter der Bühne herrscht als bei den großen Rockstars. Und das, glaube ich, kann ich mir wirklich vorstellen. Ich glaube, so auf einem Amigos-Konzert zum Beispiel. Ich glaube, wenn die Amigos sich nach der Show ihre Groupies nach hinten holen, ich glaube, da geht's wirklich ab. Also ich glaube, da ist, also nein, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es ja nicht. Ich kann es mir vorstellen. Hallo, ich weiß es nicht.
Ich will es mir nicht vorstellen. Ja. Also, Entschuldigung, dass Sie sich das vorstellen können, spricht durchaus wie ein kranken Geist. Nee, aber warum auch nicht? Und was die heile Welt angeht, die wird ja auch durchaus gefüttert, nicht nur in den Texten, sondern schauen Sie sich Schlagershows von Florian Silbereisen an. Da wird ja nicht nur gesungen, sondern wird ja gesagt, jetzt kommt mein guter Kumpel, der Andy Borg, AG, Andy, komm mal her und wir haben da auch schon ein Bierchen getrunken und jetzt sing mal ein schönes Lied. Das wird ja auch befeuert, das Ganze. Ja. Das soll ja auch so sein, das ist die große Schlagerfamilie und nichtsdestotrotz kann mir keiner erzählen, dass es da nicht auch Konkurrenzkampf gibt, gerade wenn es um TV-Auftritte geht, dass dann gesagt wird, hey, wieso ist der Andy Borg wieder mit dabei? Und Stefan Ross sagt als Beispiel, ich weiß es nicht, da wäre ich gern mit dabei, ich bin auch viel besser. Und ja, Gott, lieber Gott, man macht Party, was den Rock'n'Roll angeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass da abgeht. Das ist bei jüngeren Künstlern. Warum denn nicht? Bei den Amigos kann ich es mir tatsächlich nicht vorstellen.
Nicht vorstellen.
Und wenn da wirklich so eine Aftershow-Partys mit Groupies ist, dann ganz ehrlich, das gibt Tote und nicht wegen Drogenkonsum.
Ja, das glaube ich halt auch.
Sondern Altersschwäche.
Also, ja, es gibt das.
Muss ich, ja. Das, aber bei Jüngeren, warum auch nicht? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Helene Fischer, sie war ein junges Mädchen, ist in den Schlagerbereich gekommen und der hilft man dann einfach.
Der hilft man dann, okay. aber durchaus auch so ein bisschen bevormundete sie natürlich auch ja, ein bisschen. Sie sagt durchaus, dass sie lernen musste, sich zu behaupten. Ja, man hat mich natürlich an die Hand genommen und mir gesagt, was zu tun oder in der Branche üblich ist. Zum Beispiel hat man vorausgesetzt, dass ich nur lange Kleider für einen Fernsehauftritt anziehe, weil man das nun mal so macht. Also das ist natürlich auch eine andere Zeit, da war sie Anfang 20, das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, aber sie ist dann schon sehr klassisch eingestiegen und hatte schon nicht die künstlerische Freiheit, die sie sich heute rausnehmen kann, natürlich.
Kann man sich ja gar nicht vorstellen, also damals nur lange Kleider, das heißt der Minirock war im deutschen Schlager noch nicht angekommen oder was? Oder?
Es war also da sieht man so ein bisschen dran, was für eine Entwicklung der deutsche ja, Schlager gemacht hat, also eine Beatrice Egli, eine Vanessa Mai oder auch eine Helene Fischer 2021 wäre am Anfang ihrer Karriere gar nicht möglich gewesen.
Nee, glaube ich auch. Aber wie Sie schon sagten, das ist 15 Jahre zurück. Und da sagt man, nee, also das ist eine Schlagershow, da müssen Frauen lange Kleider tragen und die Männer wahrscheinlich einen Janker.
Ja, genau.
Das muss dann so sein und das war immer so und das machen wir auch weiter so. Erschreckend ein wenig, ein bisschen erschreckend, finde ich.
Bisschen erschreckend und das spiegelt sich natürlich auch direkt in ihrer Musik wieder. Interessante Frage. Ihre Songs waren damals anders und doch gibt es auch heute diese Diskrepanz zwischen dem, was man im Schlager besingt und dem, was man wirklich ist. Beschäftigt sie das? Und da sagt sie ja, aber das kam definitiv erst in den letzten Jahren auf. Also in den letzten Jahren, also 2017, 16, 18, 19. Am Anfang war ich nur dankbar, dass ich meinen Platz gefunden hatte, dass meine Arbeit beim Publikum ankam. Irgendwann kam aber die Phase, in der mir klar wurde, ich verstand manchmal selbst die Worte nicht, die ich sang, weil sie so alt waren. Mein Lieblingsbeispiel ist Im Reigen der Gefühle. Ich habe dieses Lied gesungen, da war ich 21 und musste selbst erstmal nachschlagen, was damit gemeint ist. Heute im Rückblick könnte ich diese Art von Songs nicht mehr singen. Und daran sieht man, dass man ihr damals auch wirklich die Songs in den Mund gelegt hat. Man hat gesagt, du, junge Frau, siehst gut aus, kannst gut singen, kommst irgendwie gut an, du ziehst ein langes Kleid an, singst Im Reigen der Gefühle und das kommt dann bei einer Zielgruppe an. Und sie konnte natürlich dann am Anfang ihrer Karriere auch nichts dagegen tun und war natürlich auch überfordert mit diesem ganzen Erfolg, der jetzt dann
durchkam. Ja, klar. Und da muss sich so eine Künstlerin dann irgendwann mit der Zeit auch emanzipieren. Das kommt dann mit dem Alter und es kommt natürlich auch mit dem großen Erfolg, dass man irgendwann mal so ein Selbstbewusstsein entwickelt und sagt, pass mal auf, ich mache hier mein Ding, ich habe den ganzen Mist hier gerockt, ich habe Millionen Platten verkauft. Genau. Das Lied singe ich so nicht, das sind nicht meine Worte.
Genau.
Und so ein Selbstbewusstsein muss man sich dann erstmal auch erarbeiten, klar.
Was glauben Sie denn, was Helene Fischer sagt, mit welchem Album sie für sich diese Zäsur, diese Wende sieht, wo sie sagt, da hat sie mehr quasi von sich auch tatsächlich in das Album gegeben?
Gefühlsmäßig würde ich sagen, entweder Farbenspiel oder das vorletzte Album Helene Fischer selbst. Also Helene Fischer, Helene Fischer.
Wahnsinn. Ja, also ich muss dazu sagen, also soweit ich weiß, liebes Publikum da draußen, soweit ich weiß, hat der Herr Vogel das Interview nicht gelesen. Es ist tatsächlich das Album Helene Fischer. Das ist das Album, wo sie wirklich noch persönlicher werden wollte, wo sie mehr in sich reingegeben hat. Und man sieht es bei dem aktuellen Album, da taucht wohl, das ist auch eine Frage, ganz oft auch ihr Name in den Credits des Albums auf. Und dann sagt sie auch, ja, zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich mich mit verschiedenen Teams zusammengesetzt, selbst geschrieben und komponiert. Das war für mich eine großartige Erfahrung und Bewusstseinserweiterung, weil ich nicht wusste, ob ich dazu überhaupt in der Lage bin. Und man muss ja sagen, sie ist anscheinend dazu in der Lage.
Absolut. Der Erfolg gibt ihr recht. Und wenn sie wirklich mit dem letzten Album so ein bisschen ihren eigenen Weg gegangen ist, dann muss man sagen, das ist die Herangehensweise, ihre eigene Musik, ihre eigenen Texte mit einfließen zu lassen, absolut erfolgreich. Weil das letzte Album oder das vorletzte jetzt, das dann wirklich auch den Namen Helene Fischer trägt, war der absolute Durchbruch zum Superstar in Deutschland. Davor auch Superstar, kein Thema, aber das, da hat sie wirklich ein Alleinstellungsmerkmal erreicht, das Album.
Und das sieht man dann auch an dem Song, wie sie hier auch sagt, die erste deiner Art, beim Schreiben, und da hat sie wirklich auch selbst sehr, sehr mitgewirkt, wie wir es auch gerade besprochen hatten, da hat sie an all die jungen Frauen gedacht, die jetzt so alt sind, wie sie damals mit 19, 20, und ja, die einfach das Selbstbewusstsein haben sollen, auch nach vorne zu gehen und sich zu zeigen. Und ja, sie kommt dann auch im weiteren Verlauf darauf, dass zum Beispiel eine Greta Thunberg so eine Frau ist, die natürlich ganz anders ist als Helene Fischer, aber ist auch eine junge Frau, die merkt, sie ist anders und will etwas bewegen. Es gibt immer einen Menschen, der den ersten Schritt macht und dann folgen die nächsten. Greta Thunberg hat ein Riesenthema angestoßen. Das war eine Welle, die alle ermutigt hat, mitzuziehen. Diese Selbstverständlichkeit und diesen Willen finde ich für ihr Alter beachtlich. Sie ist dann natürlich schon sehr, sehr viel weiter, sagt Helene Fischer damit indirekt, als sie in dem Alter war. Also ein Prozess, den sie erst in ihren späten 20ern oder 30ern machen musste. Hat Greta Thunberg jetzt schon mit diesem Lied, das ich gerade zitiert habe, die erste deiner Art, möchte sie genau das auch bei den jungen Mädels da draußen erreichen, dass sie einfach ihr Leben in die Hand nehmen und nach draußen gehen und sich mitteilen.
Bis wir dann auf einmal in Deutschland 20 Millionen Greta Thunbergs haben.
Ja gut.
Wollen wir das?
Das weiß ich jetzt nicht, aber ein paar mehr wären schon.
Ein paar mehr, nein. Ich will Greta Thunberg, um mal kurz die Person aufzugreifen. Fantastische Persönlichkeit, aber glaube ich nicht prototypisch für eine Frau, ein Mädchen in diesem Alter.
Nee, auf jeden Fall
nicht. Definitiv nicht, nein.
Auf jeden Fall nicht. Herr Vogel, wenn wir über den Schlager reden, wir reden ja relativ häufig über den deutschen Schlager, es sei denn, wir haben mal eine der Sendungen, wo wir sagen, nee, komm, Schlager machen wir nicht, machen wir heute mal Politik.
Sport.
Sport hatten wir auch schon. Dann reden wir
Sex hatten wir noch nicht.
Ne? Sex hatten wir so, ja, noch nicht so ganz direkt. Reden wir aber auch darüber, dass der Schlager immer diesen Stampf hat, den Stampf in den Songs. Also dieses bisschen biedere, diese nicht sich verändernde Grundmelodie, diese nicht sich verändernde Beat, einen Schlager erkennt man, auch in den neuen Schlagern erkennt man das. Und Giovanni Di Lorenzo erkennt das natürlich auch, denn er fragt. Aber es gibt etwas, was dem Schlager offenbar nicht auszutreiben ist, jedenfalls nicht in Deutschland. Warum kriegt man diesen Stampf nicht aus den Songs heraus? Die immer gleiche Rhythmusmaschine. Und Helene Fischer, die große Schlagerkönigin überhaupt, die ja eigentlich alles weiß, was mit deutschen Schlager zu tun hat, müssen sie zumindest sagt, das ist eine gute Frage. Ich selbst bin eine absolute Balladenliebhaberin. Ich mag die ruhigen Töne, die Tiefsinnigkeit in Texten, die schweren Melodien und kann darin total aufgehen. Mag sein, dass man irgendwie genug mit seinen Songs zu Hause beschäftigt ist und wenn man Musik hört, möchte man vielleicht in eine andere Sphäre geholt werden, um eine gewisse Leichtigkeit beim Hören zu verspüren. Und dann fragt der Giovanni, sind sie inzwischen nicht stark genug, dass sie diesen Stampf weglassen können? Und das ist jetzt eine interessante Antwort. Ich habe dieses Mal beim neuen Album mit aller Kraft gesagt, da muss eine gute Balance her. Ich muss unbedingt Statements absetzen können. Deswegen sind Songs entstanden, die in meiner Karriere bisher so noch keinen Platz hatten. Also sie sagt, dass sie mit diesem Album zumindest teilweise einen Weg von diesem Stampf, wie er es nennt, weggegangen ist. Vielleicht nicht so radikal, wie es eine Vanessa Mai ist, die sich komplett davon verabschiedet hat, mehr oder weniger. Aber sehen Sie denn auch, weil Sie haben es gehört, sehen Sie denn auch diese Veränderung?
Ja, ich sage mal, so ein bisschen Stampf muss sein. Sonst ist es kein deutscher Schlager. Aber durchaus, da sieht man schon eine musikalische Weiterentwicklung bei ihr. Definitiv. Also das ist, glaube ich, nicht wegzudiskutieren. Auf der anderen Seite, eine Platte, die man macht, ist ja nicht nur zur Selbstverwirklichung, sondern man will die auch verkaufen. Und da ist ja ein Riesenapparat dahinter. Und natürlich sind da auch Songs drauf, die einfach ganz klar auf Publikumswirksamkeit gesetzt sind.
Gesetzt, ja. Also
die sollen in die Charts, die sollen die Konzerte zum Beben bringen. Und solche Songs braucht ein Album, weil wir reden ja nicht von einem Underground-Musiker, der sagt, ich mache Musik, weil ich eine Message habe, sondern wir reden hier von einem klassischen Pop-Star, der populäre Musik macht, der die Massen erreichen soll. Und das gelingt ihr. Definitiv.
Das gelingt ihr wie keine anderen Schlagersängerin in Deutschland und Schlagersänger natürlich auch nicht. Ja. Wir beide, Herr Vogel, haben ja viel über die Schwangerschaft von Helene Fischer geredet und wir haben ja spekuliert, wer denn vielleicht das gut behütete Geheimnis in die Welt hat rausposaunt hat. Das ist, glaube ich, bei unserer großen Doppelfolge gewesen, also vor 2 bzw. 3 Folgen, kann man auch gerne nochmal nachhören. Die Frage ist das öffentlich während ihrer Schwangerschaft etwas gewesen, was sie gewollt haben? Und Helene Fischer sagt, nein, überhaupt nicht. Und jetzt wird's interessant. Wir haben es lange bewusst zurückgehalten und es zuerst nur im allerengsten Familienkreis geteilt. Oder allerengsten Kreis geteilt. Schön. In den Familien. Als ich dann meine Produktion für das ZDF aufgezeichnet habe, war ich schon relativ weit und musste ein paar wenige Menschen einweihen. Was mich dann wahnsinnig enttäuscht hat, ist die Tatsache, dass mich wohl jemand verraten haben muss. Und ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wer das sein könnte. Da muss es irgendjemanden geben in unserem Umfeld, der plaudert. Also sie sagt, sie weiß es bis heute selber nicht. Sie hat es nur in einem sehr, sehr engen Kreis geteilt. Dann ein paar Menschen, Produktion, ZDF, Fernsehsender. Wir hatten ja auch drüber gesprochen, vielleicht auch Musik, Tournee, irgendwas.
Klar.
Aber sie weiß bis heute wohl, sagt sie, nicht, wer es denn tatsächlich war. Und ich glaube, das macht es irgendwie auch schwer, also wenn das, wir nehmen jetzt mal an, das stimmt, das macht es natürlich auch schwer, wenn man weiß, hey, man vertraut den Leuten eigentlich, man weiß aber, irgendwer in dieser Riege ist auch nicht vertrauenswürdig.
Ja, also ich glaube, gerade bei so einer Person wie Helene Fischer, die ihr Privatleben komplett von der Öffentlichkeit geheim hält, wenn du da weißt, du hast da so einen Maulwurf im engsten Kreis, und du weißt nicht, wer es ist. Ich glaube, das kann dich verrückt machen. Also ich glaube, es ist keine schöne Situation für Helene Fischer. Da geht es ja auch nicht nur um Schwangerschaft, ne, sondern es sind ja auch andere Sachen, die dann vielleicht diskutiert werden. Mensch, ich hatte gestern wieder Streit mit Thomas, wie man das hat in Beziehungen. Ne? Der hat mal wieder seine dreckigen Socken nicht in die Wäsche getan. Da willst du ja auch nicht, dass sowas am nächsten Tag in der Bildzeitung landet. Und gerade eine Helene Fischer will das nicht. Viele andere B und C und D,
ja,
die wollen das.
Machen das da drin, die werden extra schwanger, damit sie das rausposaunen können.
Genau so ist es. Die haben auch extra Streit mit ihren Partnern, damit es rausposaunt werden kann. Aber da ist Helene Fischer tatsächlich ein anderes Kaliber. Und die würde das tatsächlich nicht wollen. Eine harte Situation. Und dann hoffen wir doch einfach mal, dass der Maulwurf schnell enttarnt wird. Oder die Maulwürfin.
Und sie hat tatsächlich den Eindruck, sagt sie, also diesen Eindruck habe ich ja, dass bei den Durchstechereien an die Boulevardmedien Geld im Spiel ist. Und das macht natürlich auch Sinn. Warum gibt man etwas weiter für Ruhm, für Anerkennung? Wahrscheinlich nicht, weil man outet sich ja nicht mit dem Namen, hey, ich war's. Das wäre, glaube ich, unklug, auch für die eigene Karriere, sondern dann im Endeffekt für alles Geld. Hätten Sie es, also frage ich mal Sie jetzt mal persönlich und jeden auch da draußen natürlich, wenn ihr und Sie, Herr Vogel, von Helene Fischer das Ganze wüsstet und dann hättet ihr die Möglichkeit, weil sie nie für 5.000, für 10.000, für 20.000, für 50.000 Euro so eine News weiterzugeben. Wo ist denn da die Grenze? Nehmen wir mal an, Herr Vogel, Sie wären nicht der steinreiche Mensch. Sie würden ganz normales Gehalt verdienen von, sagen wir mal, 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat.
Kann man davon leben?
für welches Geld, für ein Gehalt, wo man für leben kann, aber wo man jetzt nicht irgendwie fünfmal im Jahr in die Côte d'Azur fahren kann. Würden Sie es denn, wenn Sie so eine Information hätten, rausgeben und war für welches Geld?
Na, da spielen ja zwei Faktoren eine Rolle. Punkt eins, wie Sie es angedeutet haben, wie viel Geld? Punkt zwei, was für ein Verhältnis habe ich? Habe ich wirklich ein enges Vertrauensverhältnis? Habe ich eine Freundschaft?
Kein enges Vertrauensverhältnis, aber ein Vertrauensverhältnis in dem Sinne, dass Sie etwas wissen, weil Sie geschäftlich mit ihr verbandelt sind. Hm. Und wir sagen, ich sag mal, Sie bekommen ein Jahresgehalt.
Ja, das ist dann wieder die Frage. Dann hätte ich nicht so Manschetten, was die Person angeht, weil man kein Vertrauensverhältnis hat. Dann würde ich eher sagen, ey, ich habe einen Job, da gehört das dazu, dass ich es geheim halte. Weil das ist ja dann Teil des Jobs, wenn ich dann irgendwie Konzertveranstalter bin, dem es gesagt worden ist. Und dann würde ich es, glaube ich, auch nicht tun, nein.
Da möchte ich jetzt wirklich mal jeden Schlagerfan da draußen mal fragen. Also wirklich eine Frage, die mich interessiert, nur auch gerne an redaktion@schlagerfieber.de die Antwort stellen. Jetzt mal wirklich versuchen, jetzt nicht daran denken, dass ihr Schlagerfans seid oder Helene Fischer-Fans seid. Wenn ihr etwas an die Boulevardmedien geben könnt, so ein Geheimnis, und ihr bekommt ein Jahresgehalt, also 12-mal euer Monatsgehalt dafür, und ihr wisst, ihr werdet nicht irgendwie posaunt, ihr werdet nicht geleakt, also keiner erfährt, dass ihr es wert. Würdet ihr es machen, ja oder nein? Redaktion@schlagerfieber.de, das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht machen wir auch mal ein Vote auf unserer Seite, das müssen wir mal schauen. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Frage, finde ich. Weil, ja, ich glaube, viele würden es machen, oder?
Ja, ich glaube, viele würden es machen. Und man muss ja sehen, wenn da wirklich Leute vom ZDF, glaube ich, war im Interview, wurden genannt, ne, von der Produktion genannt werden, die haben ja auch Familie. Das heißt, da kommt dann die Frau, also Produzentin, der es gesagt worden ist, kommt nach Hause und sagt, pass mal auf, Schatzilein, weißt du was? Die Helene Fischer ist schwanger. Dann weiß es noch einer mehr. Ne? Und das ist ja dann irgendwann wird aus diesem kleinen vertrauten Kreis dann auch ein relativ großer Kreis. Und dass da mal einer dazwischen ist, der entweder aus Mediengeilheit, hallo, ich weiß was, oder halt aus finanziellen Gründen, an die Öffentlichkeit geht, jo, das ist dann halt leider Gottes sehr wahrscheinlich. Und man muss ja auch sagen, sie hat es ja auch wirklich sehr, sehr lange geheim gehalten. Das ist ja schon mal Wahnsinn. So wie die in den Schlagzeilen steht, so wie da die Paparazzis hinterher her sind, dass sie so lange geheim gehalten hat, Respekt. Gute Leistung.
Ja, tatsächlich ist es wohl so laut Zeit, dass im Jahr über, also laut Übermedien vor allen Dingen zitiert hier, dass über 1000 Geschichten von ihr im Jahr in den Boulevardmedien veröffentlicht werden. Und sie sagt, sie hatte das Gleiche jetzt schon mal bei der Trennung von Florian Silbereisen und ihr. Und auch da wollten wir eigentlich gerne noch warten, bis wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Auch hier hat man uns verraten. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass so etwas dann aus irgendwelchen Gründen geleakt wird. Und tatsächlich ist es aber so, dass die Paparazzi jetzt sie nicht Tag und Nacht verfolgen, aber es ist tatsächlich so, wenn sie von irgendwas Wind bekommen, dann lauern sie wirklich vom Haus aus. Also sie geht aus dem Haus raus, dann stehen sie schon da und bedrängen sie mit Fragen und versuchen da alles aus ihr rauszubekommen. Und das ist natürlich auch ein ganz schreckliches Leben. Auch ein Grund, warum sich Kaiser und Vogel natürlich immer auch bedeckt halten, natürlich mit unseren strahlenden, also man erkennt uns ja schon so auf unseres, wegen unseres fabelhaften Aussehens, aber man muss jetzt nicht immer wissen, dass wir Kaiser und Vogel sind. Also wir halten einfach den Mund draußen vor der Tür.
Nee, tatsächlich. Und ich, also meine Schwangerschaft wurde auch erst ganz, ganz spät vor der Geburt öffentlich. Also das konnte ich sehr, sehr lange geheim halten.
Sie kennen ja, wir hatten noch mal drüber geredet, über ihr Anwesen am Bayerischen See da irgendwo, ne?
Mainz?
Nee, Helene.
Achso, ich dachte, Sie meinen jetzt
Mainz. Killerangriff war das doch.
Killermücken.
Oder? Killermücken, ne?
Ja,
Killermücken,
genau. Ja.
Genau. Da ist es auch wirklich so, also das ist eigentlich ihr Privatding, aber das ist genau sowas, da kommen wirklich die Paparazzi, an den Bayerischen Seen, da arbeiten die auch mit Tricks. In der Bauphase unseres Hauses hat es angeblich einen Einbruch gegeben, über den dann berichtet wurde. Heute wissen wir, es waren die Paparazzi selbst, die diesen Einbruch inszeniert haben, um darüber berichten zu können. So kann man natürlich auch Schlagzeilen machen, oder?
Ja, das ist ja, Also wir haben ja selbst eine Schlagerseite, aber das sind natürlich so Methoden, wo man denkt, Alter, in welcher Welt leben wir eigentlich, ne? Also das ist alles für Geld, alles für Schlagzeilen, alles für Klicks, da ritzt man wirklich auf. Und egal, um wie es da geht, um Helene Fischer oder sonst wie ein Politiker, sonst wie Schauspieler, kranke Welt, kann man nicht anders sagen, kranke Welt. Ja.
Über was wir auch schon oft gesprochen haben, was auch natürlich noch zum Ende hin angesprochen wird, ist, es gibt das Vorurteil, dass viele AfD-Wähler gerne Helene Fischer hören. Hatten Sie nicht Angst, diese Leute durch ihr Statement gegen Fremdenfeindlichkeit, was sie ja gemacht hat, als Besucher ihrer Konzerte oder als Käufer ihrer CDs zu verlieren? Und Helene Fischer sagt, das müssen wir unbedingt sagen, nein. Und wenn, dann hätte ich das gerne in Kauf genommen. Das war mir in dem Moment total egal. Das ist ein starkes Statement von ihr. Ich glaube, sie muss es natürlich auch so fast öffentlich sagen, aber ich glaube, ich nehme mir das auch hundertprozentig ab. Helene Fischer ist eine Sängerin, die möglichst auch viele Leute um sich versammeln will. Ich glaube, ihr ist es total egal, welche Hautfarbe, welcher Verdienst, welches soziale Milieu.
Das nehme ich ab. Und ich meine, sie kommt aus dem Musical-Bereich. Sie hat diese riesen Bühnenshows. Ich möchte nicht wissen, wie viele Nationalitäten da auf der Bühne stehen. Ich glaube nicht, dass die ein Problem hat mit Rasse, Herkunft oder sonst irgendwas. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Hat sie nicht, denn auf die Frage, ob, sie hat ja in ihrer Weihnachtssendung das Duett mit Kerstin Ott gesungen, ist eine lesbische Künstlerin, den Song Regenbogenfarben. Und die Frage, ob das ein politisches Statement war, also ähnlich wie das AfD-Statement, ob das auch ein Statement war. Und Helene Fischer sagt, ich habe mir gar nicht die Frage gestellt, ob das ein Statement ist. Jeder soll bei mir willkommen sein und sich so ausleben dürfen, wie er geschaffen wurde. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich das mit ihr gemeinsam in diesem Duett verpacken konnte. Und das nehme ich auch hundertprozentig ab. Ich glaube schon, dass Helene Fischer, also es gibt vielleicht hinter Helene Fischer, das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung, Leute, Management und so weiter und so fort, die das gerne auch so vermarkten wollen und die das so sehen. Aber ich glaube, Helene Fischer selbst, und sie nimmt ja auch inzwischen durch ihren Erfolg sehr, sehr großen Einfluss auch darauf, hat da, glaube ich, gar nichts. Also ist das, glaube ich, wirklich egal.
Also man weiß sehr wenig privat über Helene Fischer. Das wurde ja auch schon thematisiert. Allerdings, das, was man weiß, glaube ich, ist Helene Fischer eine weltoffene Frau, tolerante Frau, die damit keine Probleme hat, so ein Song wie das Regenbogenfarben, ne? Mit Kerstin Ott zu singen, beziehungsweise das dann auch hinter dem Statement darauf steht, ja. Definitiv. Das ist eine sehr weltoffene Helene Fischer, definitiv.
Letzte, glaube ich, sehr interessante Frage. Stimmt für Sie der Satz, eine Künstlerin geht nicht in Rente, sie stirbt in Ausübung ihres Berufes? Ja, das wird wahrscheinlich bei mir auch so sein. Ich kann mir ein Leben ohne Musik, Bühne und Verbindung zum Publikum nicht vorstellen. Aber ich glaube trotzdem, dass ich den Moment nicht verpassen werde, in dem ich sage, jetzt reicht's langsam. Und ich glaube, das nehme ich ihr auch ab. Ich glaube, sie wird, wenn sie irgendwann keine Lust hat, sie wird nicht die Künstlerin sein, die dann noch irgendwie auf die Bühne geht, nur um irgendwie auf die Bühne zu gehen. Ich glaube schon, dass Helene auch dann irgendwann die Zeit genießen wird, wenn sie einfach nur zurückgezogen lebt und das auskostet.
Ja, aber gerade als Künstler geht das ja auch ganz gut, dass man beides machen kann. Man kann ja, nehmen wir als Beispiel sowas wie Thomas Gottschalk, der eigentlich schon längst in Ruhestand ist, aber dann mal sagt, ach komm, dann moderiere ich nochmal Wetten, das für eine Show.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das kann man als Sängerin ja auch gut machen, dass man sagt,
aber sie wird nicht ohne Erfolg.
Aber ich mache nochmal ein Konzert, kriegst du trotzdem gefüllt. Ich nehme vielleicht nochmal eine Single auf oder mit einem Duettpartner, wo ich mir immer von geträumt habe. Das kann man ja ganz gut machen als Künstler, ohne in dem ewigen Trott zu sein. Alle 2 Jahre neue Platte plus Album, also dann eine Tour, TV-Auftritte, sondern das kann man ja ganz losgelöst davon machen. Das ist ja der Vorteil. So ein bisschen Altersteilzeit. Aber ist ja noch lang nicht. Die ist ja irgendwie, was ist die, 40? Nee, Mitte 30.
Mitte, Ende 30, genau.
Ja, genau. Also da ist ja noch Zeit genug.
Interessant fand ich auch nochmal abschließend, wenn wir jetzt gerade von diesem AfD-Statement gesprochen haben und sie hat ja wirklich ein Statement gegeben, dass wir hatten ja oft auch in der Sendung besprochen, dass Schlager sehr unpolitisch ist, dass sich Schlagerkünstler nicht gerne und oft politisch äußern. Roland Kaiser hatten sie dann gerne mal als Ausnahme genannt. Sie ändern sich, Herr Vogel, sind ja auch da sehr in dem Thema drinne. Sie sagt auf die Frage, ja, ob man das nicht auch öfter machen müsste, so ungefähr: ich würde sehr gerne öfter meine Haltung oder meinen Standpunkt öffentlich vertreten und etwas posten oder sagen können, was mich gerade beschäftigt. Aber dann sehe ich diese mögliche Welle, die danach auf mich zukommt. Und darauf habe ich einfach keine Lust. Und das ist natürlich etwas, es ist für mich jetzt, ich finde das ein sehr sympathisches Interview und wirklich sehr, sehr großen Respekt auch von Frau Fischer. Und ich weiß, Herr Vogel, ich weiß, auch wir bei schlagerfieber.de haben schon 2-3 Mal News veröffentlicht, wo wir zumindest auf der Welle mitgeschwommen sind, wo wir zumindest Spekulationen gestellt haben, obwohl wir eigentlich immer noch zumindest den Anspruch haben, dass wir ja in erster Linie auch uns ja den Finger auf diese ganzen Fake News richten. Wir haben ja da auch schon, finde ich jetzt mal, ohne mir auf die Schulter klopfen zu wollen, eine andere moralische Haltung, wie wir da rangehen, finde ich zumindest. Aber ich finde trotzdem, auch wenn die Welle droht, sollte man öfter mit ihrer, mit Helenes, ja, mit Helenes Publikum, was sie da anspricht, öfter ein Statement setzen. Ist meine Meinung, nur meine Meinung.
Ja, ich bin doch durchaus bei Ihnen. Der Unterschied ist halt so ein bisschen, wenn wir beide trotz unserer unglaublichen Popularität ein Statement setzen, dann ist das, bleiben wir mal im Bild, dann ist das eine Woge am Rhein. Und wenn Helene Fischer ein Statement setzt, dann ist das ein Tsunami im Indischen Ozean.
Ja, so ist es.
Mit dem man umgehen muss. Was die Resonanz angeht, das heißt, was die Wirkung angeht mit dem Statement natürlich, aber auch Stichwort Shitstorm und dass sie einfach sagt, nee, ich habe darauf keinen Bock, kann ich verstehen. Es ist nun mal nicht ihr Job, Statements zu setzen. Sie ist nicht Politikerin.
Ist es nicht, aber ich frage mich irgendwie, jeder von uns, der in der Öffentlichkeit steht oder auch nicht, jeder von uns ist ja irgendeine politische Person automatisch, weil ich kann was sagen und es wird gehört und so. Und ich frage mich, wenn ich irgendwie 1 Million oder mehr, 1 Million auf Instagram oder mehr auf Facebook Menschen habe und ich weiß und ich sehe, dass vielleicht Sachen in der Gesellschaft nicht so laufen, wie es meiner Überzeugung entspricht. Also ich zumindest würde sagen, dann nutzt doch auch diese Reichweite, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen oder um Leuten auch einen Kompass zu geben in der einen oder anderen Sache, ohne dass das jetzt komplett auf Teufel komm raus und verbissen sein muss, sondern also ich finde, es gehört dann auch so ein bisschen zur Pflicht. Es ist meine Meinung einfach nur. Ne?
Für mich gehört es nicht zur Pflicht.
Pflicht ist vielleicht das falsche Wort.
Ja, nein, das ist auch nicht moralische Verantwortung oder moralische Verpflichtung, dass man es machen muss. Ich wahrscheinlich würde es tun mit der Reichweite. Nicht andauernd, aber bestimmte Sachen würde ich machen und da würde ich den Shitstorm halt durchstehen.
Vor allem, wenn man schon so Shitstorm erfahren ist, wie sie ist. Ne?
Ja, genau. Man kann ja auch mal ganz weg von dem Begriff Shitstorm, den ich jetzt andauernd verwende. Man regt ja damit auch eine Diskussion an. Es ist ja nicht alles nur Shitstorm.
Diskurs, genau.
Und das macht durchaus Sinn. Das ergibt schon Sinn, ganz klar. Aber nochmal, wie gesagt, ich wäre da persönlich anders. Ich fände es auch prima, wenn sie es machen würde. Ich kann sie aber auch verstehen, dass sie es nicht macht.
Nicht, dass sie mich falsch versteht, umso schöner finde ich, dass sie es damals dann auch gemacht hat. Gegen Fremdenfeindlichkeit, also einmal dieses gegen Fremdenfeindlichkeit, das hat sie beim Konzert in Berlin vor 3 Jahren ungefähr gemacht. Genau. Da hat sie gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit ein Statement abgegeben. Das war nämlich auch unmittelbar nach den rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz. Und das war sogar, und das finde ich besonders bemerkenswert, dass sie das sagt, das war sogar spontan. Das war also, man könnte ja sagen, ich nutze das, diesen Moment und inszeniere das in irgendeiner Art und Weise, um dann dieses Echo zu erzeugen. Aber das war, und das nehme ich hier natürlich auch ab, das war spontan, das also war ihre persönliche Überzeugung, das finde ich sehr, sehr stark. Ich wünsche mir, dass sie das öfter macht. Aber da ist natürlich sie auch als Künstlerin, als selbstbewusste Frau, natürlich auch selber kann sie natürlich machen, was sie will. Also ich bin auch keiner, der jetzt vorschreiben will, sie ist eine tolle Künstlerin, ne? Gottes Willen. Aber ist ja mein Wunsch halt einfach nur.
Genau so ist es. Und wer weiß, was mit dem Alter kommt. Und wenn man dann nochmal ein Kind hat und die Welt vielleicht auch mit anderen Augen sieht und sagt, nee, da muss ich jetzt mal was machen, da muss ich meine Reichweite mal nutzen, ob sich da ihre Einstellung vielleicht ein bisschen ändert.
Hm. Ja. Hm. Herr Vogel, ich glaube, wir sind das Interview, ja zumindest, also es gibt noch viel, es ist ein sehr, sehr langes Interview, es gibt noch sehr, 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 sehr viel mehr Fragen. Wir wollen aber auch nicht alles hier vorwegnehmen. Wir haben es ein bisschen kommentiert. Wenn euch das Ganze interessiert, unbedingt, das ist, also was heißt Werbung, aber wir müssen es auch also sowieso als Quelle nennen, also unbedingt mal in die Zeit Nummer 45 2021 ab heute, also ab für euch gestern, also ab 4. November am Kiosk Zeitschriftenhändler lokal auch zu erreichen oder auch online natürlich, kann man das Ganze einsehen. Unbedingt einmal reinschauen, das ganze Interview lesen. Wirklich großartiges Interview mit Giovanni De Lorenzo und tolle, tolle Einblicke in das Leben von Helene Fischer. Sehr, sehr vielseitiges Interview. Wir haben es jetzt ein bisschen besprochen. Hat mir jetzt auch Spaß gemacht, mit Ihnen mal so ein bisschen auch mal tatsächlich auf einen Künstler zu gehen. Wir wollten ja eh mal auch eine Themenwoche machen, ne? Mal jede Woche über einen anderen Künstler reden. Das war jetzt quasi Helene Fischer-Ausgabe sozusagen.
Das war jetzt Helene Fischer-Woche. Es ist aber, glaube ich, schon die 18. Helene Fischer-Woche.
Ja, so ein Podcast. Aber es ist, da, ja, aber da sieht man doch nur ihre, da sieht man doch nur ihre Wichtigkeit für den deutschen
Schlager. Das war der Satz, den ich gerade sagen wollte. Sie ist nochmal der Superstar des deutschen Schlagers. Punkt, ja.
Nächste Woche können wir dann, über den Wendler reden, wenn Ihnen das lieber ist und dann.
Das ist Ihnen ja wieder lieber. Aber um das kurz zu sagen, ich fand das auch sehr, sehr, sehr schön und ist für mich auch der Anlass, mir das Interview tatsächlich mal in Gänze durchzulesen.
Genau.
Weil sie mich jetzt so ein bisschen mit den Fragen auch überrascht haben, aber scheint wirklich sehr interessant zu sein und scheint nicht nur um Stampf zu gehen.
Es geht nicht nur um Stampf, es ist wirklich, wir haben jetzt nur wirklich einen Bruchteil des Interviews hier thematisiert, also unbedingt auf jeden Fall auch nochmal kaufen und nachlesen und jegliches Feedback gerne an redaktion@schlager4.de. Das war's für diese Woche.
Genau.
Und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe Make Schlager Great Again, eurem Lieblingsschlager-Podcast.
Herr Kaiser, liebes Publikum, es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende.
Wünsche ich auch. Danke, ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.